1. Petrus 3. Sind immer noch in den Ordnungen, so in die Gott seinem Volk gegeben hat. Und zwar die Ordnung im Umgang mit seinem Nächsten. Und das betrifft, haben wir gesehen, dass Petrus hier alle Sparten durchgeht und alle Menschen. Wir hatten einmal unser Verhalten von der Regierung, der wir untergeordnet sind. Dann unsere Ordnung, die Unterordnung in der Gemeindeordnung, egal in welcher Gemeinde wir sind. Dann haben wir gesehen, habe ich vergessen. Unter Nichtchristen haben wir gesehen und heute kommt die Ehe. Also lass uns mal anfangen. Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden, wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen. Gott hat meine Lieblingspredigt. Kommt noch, die Frauen sind das schwächere Geschlecht, Gefäß. So. Aber du kannst es beobachten, Gottes Ordnung zu vertrauen und da drin zu leben, heilt Beziehungen. Eine Beziehung mit einem Menschen oder einer Gruppe von Menschen, wo man sich nicht unterordnet, nicht demütig miteinander ist, wo man sich nicht einfügen kann in die Autorität, die da ist, dann. Und selbst wenn es nur die Autorität unter uns ist, wie Paulus sagt, ordnet euch einander unter. Keiner soll höher sein, sondern mach dich lieber gleich, wenn du dich schon nicht kleiner machen kannst. So, und so ist es auch in der Ehe. Wichtig, dass man sich unterordnet. Und hier steht, die Frauen sollen sich ihren eigenen Männern unterordnen. Wird oft missbraucht, so die Stelle hier in Petrus, ne? Dass die Frauen sich den Männern unterordnen sollen. Und diese Unterordnung hier ist die gleiche, die wir schon gesehen haben. Das ist die gleiche Unterordnung, wie wir uns unter Jesus unterordnen, ob Mann oder Frau. Ne? Das bedeutet, Respekt zu haben, Ehrfurcht zu haben und den Bereich zu akzeptieren, in dem man gestellt ist. Ne? Dass die Frau sich ihrem Ehemann, ihren eigenen Ehemann unterordnen soll, bedeutet nicht, dass sie kleiner ist oder weniger ist oder weniger zu sagen hat oder sonst was, sondern es bedeutet einfach nur, dass sie den Mann als Leiter annimmt und vertraut. Ladies, das ist der Fluch, der kam im Garten Eden mit. So, ne? So, die Frauen müssen sich hinter den Männern unterordnen, unter dem Mann und seiner Führung vertrauen und sich leiten lassen. Ne? Das ist ein Teil von dem Fluch von den Frauen. Und der Mann muss leiten. Ja. Wenn du einen guten Ehemann hast, der sich auch unterordnet unter der Ordnung Gottes und sagt, Jesus ist mein Haupt und ihm folge ich nach, dann hast du einen guten Mann erwischt. Weil das ein Mann ist, der in Demut Gottes Willen tut. Ja. So ein, wenn du einen Mann hast, der aber selber das Haupt ist und selbstbestimmt und regiert, so ein und seine eigenen Ordnungen macht in der Ehe, hast du schlecht getroffen. Ja, weil dann musst du eine Menge leiden und Leid ertragen. So, aber wie wir es hier oben schon gesehen haben, selbst wenn du, da hat man den Chef, ne, wie wir uns auf Arbeit benehmen sollen, ihr Hausknechte, seid in aller Furcht euren Herrn untertan. Nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Ja, also ist doch klar, wie es in der Ehe ist, wenn du einen schlechten Ehemann erwischt hast oder erwischen wirst, wie auch immer, der sich selbst nicht unterordnen kann, sondern einfach nur regieren will und einfach nur seine Macht missbraucht, dann heißt es aber nicht, dass du deinen Mann einfach verlassen kannst. Dass es dann für Gott in Ordnung ist und du kannst sagen, okay, ich lasse mich entscheiden, Punkt. Mir reicht's. Nee, selbst dem Verkehrten, soll man dann versuchen, irgendwie da drin Gott zu finden. Und ich sage nicht, dass es einfach ist oder leicht. Ne? Wir kennen alle Geschichten oder haben es selbst erlebt, wo es einfach nicht mehr geht, menschlich oder seelisch oder psychisch oder was auch immer. Aber trotzdem denke ich, irgendwo ist es möglich, wenn beide auf Jesus ausgerichtet sind, sich mehr zu lieben und mehr ein Fleisch zu werden. Aber da müssen sich beide unterordnen. Ne? Dieses Wort unterordnen ist so negativ irgendwie. Jedenfalls, ich bin atheistisch groß geworden, Unterordnung ist für mich irgendwie negativ belastet. Aber du kannst doch ein anderes Wort nehmen, du kannst sagen, demütig. Ist das Gleiche. Die Demut ordnet sich unter. Die Demut stellt sich in einer bestimmten Ordnung hin. Von daher, die Ordnung Gottes ist was Wunderbares. Das bedeutet, wenn man die Ordnung zu Hause hat, dass der Mann ist, der Jesus liebt, und seine Frau genauso liebt, wie Jesus die Gemeinde liebt. Das ist eine Pflicht, die wir Männer bekommen haben. Ein Gesetz von Jesus. Lieb deine Frau, wie Jesus die Gemeinde liebt. Das heißt, wir Männer sterben für unseren Partner. Stellen unsere Wünsche unter, manchmal auch unsere Meinung, so wie in der Gemeinde, Petrus sagt, ordnet euch den Schwächeren unter. Wenn du der Starke bist, dann nimm die Schwachheit deines Bruders an, um ihn nicht zu versuchen. Wenn da jemand ist, der Probleme hat mit irgendwas essen oder trinken oder Ansichten, solange es nicht gegen Gottes Wille ist, dann stell du deine Stärke zur Seite und ordne dich dort unter, damit Ordnung bleibt. Ja. Und so ist auch das, was Gott in der Ehe will, und für die Frauen allgemein in der Gemeinde, dass sie lernen, demütig zu sein und zu vertrauen, dass Gott einfach für alles sorgt. Ja. Das ist was Wunderbares, weil genau das ist das, wozu Jesus uns berufen hat. Demütig zu sein, kleiner zu werden und zu vertrauen. Und das ist echt krass, weil er sagt hier, die Frauen müssen ihre Männer gar nicht bepredigen. Damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, also hier ist eine Ehe mit einem nichtchristlichen Mann und einer christlichen Frau, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frau ohne Wort gewonnen werden, wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen. Ja. Euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, Haarflechten und Anlegen von Goldgeschmeide oder von Kleidung. Das heißt nicht, dass Petrus will, dass die Frauen nackt in eine Gemeinde kommen oder so, ne? Sondern der verborgene Mensch des Herzens, in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Ich sehe schon die Männer lächeln. Das, was ich hier lese, und das darf man nicht vergessen, das ist genau das, was Gott zu mir sagt und von mir will als Mann. Wir sind die Braut. Er ist unser Bräutigam. Das, was du hier siehst, was für die Frauen gesagt ist, das ist auch für dich. Weil genau so sollst du deinen Wandel haben. Von daher trifft uns alle die gleiche Last im Endeffekt. Und keiner kann über den anderen stehen. Ne? Und auch da sagt Jesus zu uns immer wieder, guck auf dein Herz und auf dein Gewissen. Achte nicht so sehr drauf, was äußerlich ist, sondern achte drauf, wie du innerlich schön wirst. Dass du still wirst, innerlich. Dass du zur Ruhe kommst. Einen stillen Geist ist vor Gott sehr kostbar. Ja. Ein sanfter Geist ist vor Gott sehr kostbar. Und ja, wenn du Mann und Frau anguckst, obwohl sich das, finde ich, jetzt auch ändert, aber sind Frauen schon sehr mehr bewusst auf das Äußerliche. Ne? Mein Körper, Gewicht oder meine Haare oder Schmuck, sich zu schmücken und sich schön zu machen. Ne? Uns Männern ist das von Natur gegeben. Das siehst du in der Natur. Du lachst. Guck in die Natur. Die Männer sind immer am buntesten und am hübschesten. Bei den Fischen ist es auch so. Ich habe oben Fische, guck dir mal Guppies an. Guppi-Männer, bunt und herrlich. Und dann die Frauen, grau und ne? So ein Dick. So. So ein. Wie auch immer, aber. Ja, das weiß ich. So ein, ne? Aber die Frauen wollen sich hübsch machen, um zu gefallen. Ne? Aber ich als Ehemann kann sagen, von einer Frau, die nicht äußerlich meine Traumfrau noch nie war, die mir persönlich draußen in der Stadt damals nie aufgefallen wäre, aber Gott hat uns zusammengefügt, so ein, kann sagen, ich kenne keine schönere Frau als meine Frau. Äußerlich nicht, aber innerlich. So ein, ist sie wirklich, hat sie so einen stillen und sanften Geist. Und es gibt so eine Bibel-Barbie, ne? Die ist in Sprüchen. Die perfekte geistliche Frau, ne? Die es nicht gibt, so in dem Maße. Genauso wie es Bibel kennen nicht gibt, ne? Außer Jesus. So ein, aber ich glaube wirklich, im Endeffekt ist es das, was wirklich Männer schön finden. So ein, ist es wirklich dieser innere Mensch, der einfach still und ruhig ist. So ein, das heißt nicht, dass die Frauen nicht reden, so ein, aber einfach zufrieden sind. Ne? Frauen haben zu kämpfen, damit zufrieden zu sein. Das liegt wahrscheinlich am Fluch, ich weiß es nicht, woran das liegt. Aber Männer ziehen einmal in der Woche einen Schlipper an, wenn sie allein sind, und ist voll in Ordnung. So, ne? Ansonsten rennen sie nur nackt rum. Achte auf das Innere und du wirst den Mann retten und gewinnen. Ne? Und das ist hier wirklich, ich finde das wirklich mächtig, was hier steht. So, das Leben der Frau einen krassen geistlichen Einfluss hat auf den Mann. Und das kann ich bestätigen, durch meine Erfahrung. Die Frauen reißen echt eine Menge. Und im Grunde sind es die Frauen, die laut sind und im Endeffekt wirklich kämpfen. Im Gebet und in der Fürsorge, in der Liebe. Das, was du in der Gemeinde siehst. Jesus ist da oben, ja. Er ist unser Mann und er tut Fürbitte und sorgt für alles, leitet uns im Plan zu. Aber wir, die Braut, sind die auf den Knien sind und beten, anbeten, lieben und dienen, sich aufopfern und sterben für unsere Nächsten. Und das kann ich in der Ehe sehen, bei einer geistlichen Frau. Im Endeffekt trägt sie die Familie und der Mann leitet. Ja. Von daher, wenn du eine gesunde Ehe haben willst, eine gute Mutter sein willst, lernen frühzeitig auf die Knie zu gehen. Und deine Familie im Gebet zu tragen, das beeinträchtigt alles. Du kannst es sehen, ich kenne Gemeinden, die kaum mit Gott reden, kaum im Geistlichen kämpfen, aber dafür sehr sozial und laut sind. Ne? So mit den Händen sehr viel Sichtbares bewegen, so und mit Worten. Aber wahre Wunder passieren da nicht. So, du kannst auch eine Gemeinde sehen, die vielleicht äußerlich nicht sehr viel tut, aber auf ihren Knien sitzt und den geistlichen Kampf kämpft gegen Engel und Dämonen, und alles vor und jeden vor Gott bringt, und du siehst Wunder, ein Zeichen. Das sind die Christen, die heute noch die Welt zusammenhalten. Und wenn der Letzte sich bekehrt und Jesus die Gemeinde wegnimmt, ist hier Chaos und Dunkelheit. Wir sind die, steht irgendwo im Neuen Testament, wir sind die, die noch alles aufhalten gerade. Die Finsternis, den Antichristen, Satan. Warum? Weil wir beten. Weil wir das Licht sind, weil wir rauskommen und was verändern. Und schätze es nicht gering, ein Mensch im Hintergrund zu sein, was hier ja irgendwie so angedeutet wird. Die Frau soll mehr im Hintergrund sein. Auch in der Gemeinde soll der Mann, jedenfalls laut Bibel, leiten. Und lernen und Gott suchen, und die Frauen in der Gemeinde sollen mehr im Hintergrund agieren. Ne? Ich sehe das überhaupt nicht negativ. Nicht, weil ich ein Mann bin, sondern weil ich finde, ja, das ist genau das, wozu Jesus uns alle auffordert. Und ich sehe in meinem Leben, wenn ich mich der Ordnung Gottes unterordne, und für mich gelten die gleichen Regeln, wie gesagt, weil das ist das, was Jesus fordert von mir, so in der Welt, ne? Dann habe ich Frieden und ich sehe den auch. Und ich sehe Kraft und ich sehe meinen Herrn und höre meinen Herrn und alles läuft. Ne? Da ist Ordnung da. Und genauso ist es auch in der Ehe. Das Schlimmste, was der Mensch tun kann, ist, Gottes Ordnung zu verlassen und zu denken und sich seine eigenen zu machen. Da siehst du Chaos. Du siehst, wie die Ehen zerbrechen. Und ja, früher hat man sich weniger scheiden lassen. Warum? Weil es so war. Es war nicht gern gesehen. Also ist man zusammengeblieben, notgedrungen. Aber ich finde das nicht falsch. Weil Ehe hat ja nichts mit Gefühlen zu tun. Ich habe so viele Frauen schon geliebt. Ich war schon in so viele Frauen verliebt. Und dann irgendwann kommt halt der Punkt, wo dieses Verliebtsein aufhört. Du bist da angekommen in der Realität und du siehst ja, das ist ein Mensch, ich bin ein Mensch, nervt. Ja. Aber das ist eben das, wenn man unter der Ordnung bleibt und gebrochen wird, Demut lernt, demütig und respektvoll miteinander umgeht, so dann lernt man sich lieben. Ich habe meine Frau nicht geliebt, als wir geheiratet haben. Ich habe sie nicht geliebt. Ich war verliebt, aber ich habe meine Frau nicht geliebt. Das wurde mir dann schnell klar, weil meine rosa-rote Brille war nach der Hochzeitsnacht ab, warum auch immer, einfach weg. Und dann musste Gott brechen und dann musste ich meine Frau lieben lernen und sie mich. Wer sich der Ordnung Gottes unterordnet, wird Liebe erfahren. Und das kostet eine Menge Kraft. Eine Menge Zeit. Und ich kann nur für jeden auf Segen beten, dass ihr tolle Partner kriegt. Dass die Männer eine Frau kriegen, die Gott mehr an die Front setzt als sich selbst. Und Gott vertraut, dass er fähig ist, aus diesem Affen Menschen zu machen. Ne? Und für die Frauen hier bitte ich, dass sie demütige Männer kriegen, die das schon vorleben, vorgelebt haben. Die selber untergeordnet und demütig leben vor ihrem Herrn und somit ihre Frau höher setzen als sich selbst und ihr dienen, so wie Jesus das getan hat. Ja. Aber trotzdem hat jeder von uns seine Ordnung bekommen und seinen Platz. Wer das ordentlich tut, der wird auch ein ordentliches Leben haben. Wer Gott segnet, das. Und guck dir das an, wie kostbar. Das ist Gott sehr, sehr kostbar. So ein unvergänglicher Schmuck für ihn. Er guckt uns Menschen an und er sieht anders als wir uns an. Ich sehe dich mit einem Tuch und dich mit einer Brille und mit tollen Schuhen oder einer schicken Hose oder einem bunten Schlüpfer. Ne? Aber Gott guckt nicht so auf uns Menschen. Er sagt nicht: Oh, hat schön Sport gemacht, knackiger Hintern. Das ist ein Schmuck, ne? Oder, oh, die Haare sind heute wunderbar, mein Schatz. Das, was Gott sieht, sind Menschen, die sich selber schmücken. Ja. Aber dieser Schmuck ist dieses Innere, dieser innere Mensch. Und er guckt das an und er sagt, das ist ein Wohlgeruch, das gefällt mir. Du bist ein wunderschöner Mensch. Ja. Ein sanfter und ein stiller Geist. Vor Gott ist sehr kostbar. Das heißt nicht, dass die Frau Klappe halten soll und in der Küche steht mit der Kette und wenn der Mann gut Laune hat, darf sie mal raus. Ne, das heißt so nicht, dass der Mann Regeln gibt und bestimmt, wie das Leben auszusehen hat und wie die Frau zu denken hat. Oder was ihre Träume sein dürfen und was nicht. Ne, oder was sie darf oder was nicht. Das bedeutet das hier nicht, wie es manchmal so ausgelegt wird. Sondern es bedeutet einfach nur, das ist eine Frau, die einfach nur auf Gott vertraut, auf ihn sieht und einfach ihn lebt. Und ich sehe, dass die Frauen sind die im Endeffekt, die Menschen Gottes großziehen. Oder nicht? Die Frauen haben so einen krassen Dienst bekommen. Und ich sehe das an meiner Frau, egal ob die Frau jetzt arbeitet noch nebenbei, was noch krasser ist, so ein, oder nicht. Du wirst Mutter und alles verändert sich, weil du schmeißt dein ganzes Leben, ist auf einmal tot, weg. Und du richtest dich komplett um auf diesen Menschen, der da kommt. Und du investierst dich komplett, wenn du eine gute Mutter bist. An meiner Frau lerne ich, was Selbststerben bedeutet. Habe ich an ihr gelernt, was es heißt, sich selbst zu sterben. Weil genau das macht eine Mutter. Sie stirbt sich selbst. Sie lebt Jesus. Aus Liebe zu einem anderen wirft sie alles nach hinten, was für sie eigentlich wichtig ist. Ne? Wir können uns von Frauen eine Menge lernen. Gerade an Frauen, die wirklich auch Gott suchen. Daran sehe ich, was Jesus von mir erwartet. Als Mann mit meinem Nächsten. Ja. Denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten. Wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Ist wie mit allem. Ich sehe Männer, die sich Furcht einjagen lassen und ihre Ehe aufgeben. Und ich sehe Frauen, die Angst haben, dass sich nie was ändert. Und was daraus passiert, ist Unordnung. Wir können Gott vertrauen in allen Bereichen, wo wir sind. Ob jetzt Mann oder Frau, ist egal. Möglich ist alles. Passieren davon muss gar nichts. Also alles das, was ich nicht greifen kann, was für mich nicht sichtbar ist, was nur Gefühle ist, kann ich von Bord werfen und wegschmeißen. Das darf ich, das soll ich. Das ist ein Gesetz. Ja. Wir sollen keine Furcht haben, keine Angst. Wir sollen lieber lernen, furchtlos zu sein und angstlos, weil Furcht ist nicht in der Liebe. Und ob du, wenn du einen Mann hast, der nicht gut ist zu dir, auch in dem Bereich lernen zu ertragen. Vertraue Gott, dass er was Gutes daraus macht, weil alles zum Guten dient. Wenn du eine Frau hast und hast Angst, dass sie dich betrügt, weil diese Furcht da ist, dann schmeißt es von Bord und sei furchtlos, weil du kannst wissen, auch Gott ist mit deiner Frau, auch wenn du nicht da bist. Furcht hat nichts in der Ehe zu tun. Es ist besser, Gutes zu tun. Und was ist das? Meine Frau mal einen Blumenstrauß kaufen, vielleicht. Ja. Was heißt es für die Frau, mein Lieblingsessen zu kochen? Vielleicht, keine Ahnung, was gerade gut ist. Ja, aber im Endeffekt bedeutet es, dass man für den anderen was tut, was ihm gut tut. Das kann auch einfach mal eine Fußmassage sein, die ich nicht mag. Oder irgendwas anderes. Ne? Frauen mögen das sehr oft. Ja. Es kann auch einfach sein, dass man einfach mal sich in die Augen guckt und sagt Danke. Oder dass man einfach sich Zeit nimmt und zusammensitzt, um zu reden. Da sind Frauen auf jeden Fall besser manchmal als Männer. Aber vielleicht heißt es auch für eine Frau einfach mal ruhig zu sein und mal nicht zu reden. Was dem Mann auch ab und zu ganz gut tut. Versuch Gutes zu tun für deinen Mann und versuch Gutes zu tun für deine Frau. Und du merkst doch, du kriegst ein kleines Geschenk und freust dich innerlich. Es bringt Frieden. Ne? Wenn ich dir jetzt hier eine getrocknete Salami einfach so schenke und sage, hier für dich, freust dich. Ne? Und ein bisschen Frieden ist da, wo vorher vielleicht Unsicherheit war. Ne? Und so ist es auch in der Gemeinde. Wir sind hier, um Gutes zu tun. Wir sind in der Welt, um Gutes zu tun. Und oft ist es dieser Friedensbringer, der Gutes tut, der Gutes bringt in Dunkelheit. Wenn ich hier bin und zu jemandem sage, hey, Gott liebt dich. Zu einem Menschen, der nicht geliebt wird von niemandem, einfach weil er entweder ein Trottel ist oder ein Arsch oder was weiß ich, arm, unbedeutend oder zu laut oder zu schräg, was auch immer. Aber wenn ich zu ihm komme und zu ihm sage, hey, du wirst geliebt, da ist jemand, dem bist du wirklich wichtig. So, und der geht mit dir und der ist für dich und er wartet, dass du kommst, dann tue ich demjenigen was Gutes. Wir sind hier, um Gutes zu tun, nicht Böses zu tun. Und du siehst, wenn du Böses tust, wenn du Sachen tust, die jemand anderes nicht Frieden bringen oder nichts Gutes bringen oder dir selbst, kommt Unordnung in dein Leben und Chaos. Frieden geht weg und Unruhe und Scham bleibt. Ich sehe das bei mir, wenn ich zu lange nicht das Nützliche tue, nicht das Gute tue, nur mich um mich drehe und tue, was ich will, kriege ich Unruhe in mein Leben. In meine Ehe, in die Gemeinde, in mein Gebetsleben, in meinen Umgang mit anderen Menschen. So, wenn ich das Böse tue, kommen schlechte Früchte. Deswegen ist es wichtig, dass wir da geduldig dranbleiben und dafür kämpfen und das Gute lernen zu tun. So, weil es beeinflusst nicht nur unser Leben persönlich, sondern die Leben der anderen. So wie du die Frau hier siehst, die sich Gott im Endeffekt unterordnet, weil sie die Ordnung annimmt und durch diesen stillen und ruhigen Geist, ohne überhaupt ein Wort zu sagen, der Mann Jesus Christus selber kennenlernt, durch seine Frau und sich bekehrt. So, genauso ist es bei uns wichtig, dass wir ja, das raustragen, indem wir das leben, was wir glauben. Manche sind echt spitze im Reden und der Mund wird nie leise, ne? Aber im Leben, was sie sagen, sind sie noch nicht geübt. So. Und da ist es besser, wenig zu wissen, aber dafür viel tun zu können, von dem, was man weiß. Lebe Jesus, es wird alles verändern. Ihr Männer, ihr sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihre Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Wir gleichermaßen. So, also das, was hier für die Frau gilt, das gilt auch für uns. Nur wir kriegen noch ein bisschen mehr was drauf an Forderungen. Warum? Weil wir die Leiter sind, weil wir die Verantwortung für unsere Familien tragen. Und der Verantwortung trägt, muss mehr tragen. Ist einfach so. Und von daher ist es nicht wirklich ein Segen, dass wir leiten. Weil das ist unser Fluch. Wir müssen den Arsch hochbewegen aus unserer Bequemlichkeit und wir lieben es doch, dass Mutti sich um alles kümmert. Ne? Das sind die Männer. Die Frauen, bei denen hört das irgendwann auf und die wollen sich selbst versorgen. Aber wir Männer, wir lieben es doch. Ne? Wenn wir uns um nichts Gedanken machen müssen, wir können einfach dü-dü-dü unser Ding tun. Ne? Du siehst doch, wer ist denn wirklich der Chef in einer deutschen Ehe? Ne? Mutti. Und nicht der Mann. Wer bestimmt eigentlich alles? Du Mutti, ne? So, warum? Weil der Mann keinen guten Job macht. Ne? So, weil es ist nicht bequem, Entscheidungen zu treffen und es ist auch nicht bequem, voranzugehen. Es ist, weil es fordert, dass ich lebe, wovon ich überzeugt bin. Und das heißt Arbeit. Ne? Wir sollen im Frieden sein und respektvoll, damit wir unsere Gebete nicht verhindert werden. Das heißt auch eine wichtige Last. Und du kennst es doch. Was ist das Schwerste im Glauben? Ich finde, zu beten. Das ist das, was bei mir am meisten angefochten ist. Ich will ernsthaft ins Gebet gehen und schon fängt der Krieg an. Der Kampf. Manchmal geht's. Da ist man gesegnet. Ja? Du sitzt vor Gottes Thron und das ist einfach Gemeinschaft. Und du genießt es und das will und du willst gar nicht, dass es endet so, aber meistens ist das eine Schlacht und ein Krieg und du merkst es. Weil du bist auf deinen Knien und du willst für Menschen kämpfen, so, und für deine Ehe oder für sonst was und sofort wirst du abgelenkt. Und alles rieselt auf dich ein und wer bequem ist, lässt es dann dabei und sagt, ja, ist zu anstrengend. Amen. Ja. Aber unsere Aufgabe ist, unsere Familie im Gebet zu tragen. Ein Mann, der betet, Ein Mann, der wie Jesus auf dem Berg sitzt, wenn die Arbeit getan ist, um noch Gemeinschaft mit Gott zu haben, um vorbereitet zu sein für den nächsten Tag. So ein Mensch, der ein Ehemann, der vor Gott kommt, der weiß, was dran ist. Der ist ruhig und sicher und der kann leiten, weil er genau weiß, was als nächstes dran ist, was am besten ist. Der ist vorbereitet und kann seine Frau beruhigen, und sagen, du brauchst dich nicht zu fürchten. Der hat Erkenntnis und Weisheit bekommen, mit seinen Kindern umzugehen, die Probleme haben. Warum? Weil er den fragt, der alles weiß. Frauen sind geistlich nicht schwächer als Männer. In Christus sind wir alle gleich. Ja, im Galater 3, 28 steht, dass weder, dank Jesus ist weder Grieche noch Jude noch irgendwas, noch weder Mann noch Frau größer oder wichtiger. Nee, wir sind alle gleich gemacht durch Jesus. Dank Jesus. Das war davor nicht so in der Welt. Und ganz ehrlich, ich finde, laut Erfahrung sind die Frauen oft stärker in Christus als wir Männer. Du kannst gucken, mehr Frauen, du siehst fast immer mehr Frauen in Gemeinden sitzen als Männer. Guck in Gebetskreise, da sitzen oft mehr Frauen als Männer. Wenn irgendwo Gebetskreise sind. Du siehst es, ich weiß nicht warum, ich denke, Gott hat Frauen das so gegeben, weil sie das brauchen, um eine Familie überhaupt zusammenzuhalten. Ich finde, die Frauen sind die Stärkeren im Geist, oft. Aber Gott benutzt ja den Schwachen, sagt er, um den Starken zu leiten. Und ich finde, Frauen sind doch cleverer oft als Männer. Haben mehr Überblick über Sachen, können komplexer umgehen mit Menschen und so weiter und so fort. Wir sind doch total genervt oft. Wir kommen an einen Punkt, da wird uns zu viel und sagen wir oh, jetzt Ruhe, stopp. Frauen haben da ein bisschen mehr Geduld. Auch da sind sie stärker als wir Männer. Und es gibt immer Ausnahmen, also muss sich keiner beleidigt fühlen. Aber ja, Gott hat gesagt, der Dumme, den benutzt Gott, um den Klugen zurechtzuweisen und zu zeigen, wie groß und klug Gott ist. Und deswegen willst du ein guter Ehemann sein, du musst als erstes lernen, auf die Knie zu kommen. Ein ordentliches Gebetsleben zu haben, weil ohne das bist du unfähig, ein guter Ehemann zu sein. Bist du unfähig, überhaupt die Ordnung Gottes zu verstehen? Und dann kommt so ein Chaos und so eine Unordnung in der Ehe, wo die Frau über den Mann herrscht, der Mann sich dann rächt, und einfach nur Chaos und Unruhe ist und die Liebe nicht wachsen kann, weil sie keinen Platz hat. Wo man sich nichts Gutes tut und wo man auch nicht sucht, dem anderen was Gutes zu tun. Unser Gebetsleben ist entscheidend. Das ist im Geistlichen, in der Gemeinde so, aber das ist in allem so. Da, wo Gott mich reinsetzt, um zu leiten, da ist der Bereich, wo ich noch intensiver beten muss, Gott suchen muss. Und ich bin ein absoluter unfähiger Mann, überhaupt ein guter Ehemann zu sein. Ich bin einfach ein Trottel, ist so. Ja. Aber ich will nicht aufgeben. Und ich sehe das dadurch, dass ich nicht aufgebe und besserer Ehemann sein möchte, damit ehre ich meine Frau. Weil ich gebe ihr mich und investiere mich in sie und das gibt ihr Ehre. Weil ich sie höher stelle als mich. Und du kannst es sehen, da wo der Mann die Frau nicht ehrt, da kann die Frau den Mann noch so sehr lieben, die Ehe zerbricht. So ist es auch in der Gemeinde, so ist es in allem. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als den schwächeren Gefäß zusammenleben. Also wo ist die Frau jetzt schwächer? Physisch oft, klar. Aber auch emotional. Da hat Gott uns was gegeben, wir kommen besser mit Gefühlen klar, außer es wird zu viel oder wir sind so ein Gefühlsmensch, der sich schnell bedienen lässt. Aber im Grunde sind wir eher logischer. Uns fällt es leichter zu glauben. Ich sehe das bei meiner Frau, diese Wenn und Abers, das könnte passieren und das könnte und das, sie ist sofort emotional eingeschränkt. Deswegen braucht sie eine starke Hand, der da kommt im Glauben und eine Vorbereitung und sagt so, hab keine Angst, das wird alles gut, glaub mir. Jemand, der sie wäscht im Wasserbad des Wortes. Das muss ich ständig machen und das ist wichtig. Immer wieder kommen und erinnern, dass Gott für alles sorgt und dass wirklich alles gut wird. Und unser Leben ist uns zu viel. Unsere Kinder sind uns zu viel. Die ganzen Sorgen, die ich habe, wenn meine Kinder alleine zur Schule gehen oder zurückkommen. Es könnte so viel Schlimmes passieren, so viel, was ich nicht kontrollieren kann. Krankheiten, die einfach entstehen und Punkt. Die ich nicht handeln kann. Passieren kann wirklich sehr viel. Aber da muss der Mann stark sein und seine Frau trösten, halten, lehren und leiten. Das, was der Heilige Geist in uns allen tut. Das ist das, was Jesus mit uns macht. Wer das nicht tut, ehrt seine Frau nicht und auch die Ehe nicht. Und ja, als Leiter ist es unbequem, weil du bist der, der anfangen muss, der es durchziehen muss bis zum Ende. Und das ist alles andere als Spaß. Ja. Du siehst es in Firmen, wenn der Chef nicht durchzieht, wenn er nicht seine Vision laut macht und klar macht, sondern jeder denkt, doofer Chef, der kann eh nicht so, macht was er will, der Betrieb läuft nicht lang. Nicht gut. Ja. Wenn aber ein Leiter ist, wo man Respekt hat und Ehrfurcht, einfach weil er was drauf hat und weil er ganz klare Ansagen machen kann, was wirklich jetzt nötig ist, damit die Firma läuft, dem folgt man und dann läuft es auch so in den meisten Fällen. Ja. Aber in der Ehe ist es auch so, wir sind kein Betrieb, ist klar. Und auch untereinander, zwischenmenschlich, in der Gemeinde, mit Freunden, mit Bekannten, in der Familie oder sonst wo, ist egal. Dieses zwischenmenschliche Unterordnen ist wichtig. Dass wir gegenseitig uns ehren, indem wir uns gleichstellen. Ne? Oder jemand anderen noch höher stellen. Was geben wollen, ist wichtig. Klare Ansagen zu machen, ist wichtig. Ansonsten kommt Unordnung. Wenn Unordnung da ist, zerbricht's. Ja. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als im schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid. Und das ist Gnade, dass ich einen Mensch bekommen habe, der mit mir lebt. Wir haben beide diese Gnade bekommen, Dorot und ich, unser Leben zu teilen und einen Leib zu werden. Und wir werden verändert, indem wir uns reiben. Und ich weiß nicht, wie es sein wird im Himmel. Ist irgendwie komisch. Wir werden dann nicht mehr heiraten. Wir kommen auch dann nicht als ein Leib an, denke ich. Also als eine Seele. Weil wir sind zwei unterschiedliche Seelen. Ne? Keine Ahnung, ob ich meine Frau überhaupt noch kenne. So, wenn ich umgestaltet bin. Ich weiß es nicht. Ne? Deswegen sollte ich die Zeit, die ich hier habe, wirklich investieren. Weil die Früchte bleiben ewig, die guten. Die werden wir mitnehmen in die Ewigkeit. Es kostet eine Menge zu lieben. Das hat Jesus uns versprochen. Und das ist Realität. Und ob es nur eine Frau ist, oder deine Mitmenschen, oder der Staat, oder die Gemeinde, oder was auch immer. Zu lieben bedeutet, was zu bezahlen. Und zu lieben ist in meinen Augen das ist die teuerste Währung, die es gibt. Die Liebe kostet am meisten. Aber wer leben möchte hier, und zwar dieses neue Leben, dieses wahre Leben, der muss bezahlen. Der muss lieben, lernen und lieben tun. Ansonsten ist man am Ende armes Würstchen. Sich viel zu bedauern und zu bereuen hat. Weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Willst du eine heile Ehe haben, eine heilige Ehe, eine gute Ehe, ein guter Vater, eine gute Mutter sein, ein guter Christ sein und was auch immer, lern zu beten. Nur der Tor lässt sich nicht unterweisen. Doch wenn ich demütig bin und vor Gott komme, um mich unterweisen zu lassen, um mich weisen zu lassen, in seinen Willen, unter seinen Willen, dann bin ich gesegnet, weil ich richtig laufe. Ja, und es gibt so viele Bereiche, wo Gott nicht redet. Und auch da muss ich mich unterordnen unter dem, was er gesagt hat. Und sagen, aber es ist so, wie du sagst. So, und dem ordne ich mich jetzt unter, egal was meine Gefühle sagen. Oder meine Ängste und Sorgen. Oder meine Zweifel oder mein Unglaube oder was auch immer. Meine Schwachheit und Fleischlichkeit. Es bringt überhaupt nichts, sich zu fragen, Gott, warum hast du mir so einen Trottel als Mann geschenkt? Oder Gott, warum hast du mir so eine hochmütige Frau geschenkt? Sondern der Segen kommt nicht, indem du deinen Partner änderst, sondern der Segen kommt, indem du dich änderst. Und das musste ich schmerzhaft lernen, aber ich bin dankbar, dass ich es gelernt habe, solange wir noch verheiratet waren. Weil sonst wären dort und ich auch nicht mehr verheiratet. Aber aufzuhören, den anderen zu verändern, ist super wichtig. Was du machen kannst, ist, denjenigen im Gebet Gott zu geben und zu sagen, verändere das und verändere das. Und vielleicht kommt Gott dann in dein Gebet und sagt, nee, will ich gar nicht. Muss ich auch nicht. Aber das nervt mich so. Ja, dann ertrag's und lerne damit umzugehen mit der Anfechtung. Also ich muss lernen, dass bei mir alles anfangen muss im Geistlichen. Sonst kann ich auch nichts Geistliches erwarten. Und wenn ich nicht der bin, der aussieht, dann brauche ich auch keine Frucht erwarten, die da kommt. Deswegen lasst uns ehren und demütig miteinander gehen. So in der Ehe, aber auch außerhalb. Weil im Endeffekt sind wir alles die Braut von Jesu. Ja, ich will immer mehr lernen, mich unterzuordnen unter deinen Willen und dem, was du sagst, was gut ist. Ich will Demut lernen. Und selbst in den Bereichen, wo ich vielleicht Recht habe oder Rechte habe, auch da möchte ich Demut lernen und bereitwillig auch Rechte zurückzulassen, meine eigenen, um jemandem was Gutes zu tun und zu segnen. Ja. Diese Selbstsucht und Selbstzentriertheit, die raubt so viel Leben. Ja, bitte mach uns das immer wieder bewusst, dass wir bewusst durch dieses Leben hier gehen und es nicht verschwenden oder Verletzungen bringen und Zorn und Wut und Spaltung. Wir wollen alle hier auf gute Früchte sehen, die nicht nur uns dienen, sondern dienen allen anderen um uns drumherum. Und auch ich wünsche mir so sehr, dass einfach dass ich da bin, du gepredigt wirst, ohne dass ich was sag, durch meine Liebe. Und durch die Liebe zueinander wird die Welt erkennen, wer du bist, sagst du. Und ja, so bitte hilf uns da einfach, den richtigen Weg zu finden und die richtige Art. Ja. So, dass wir wachsen und ein Segen sind. Ja, Amen. Ich möchte beten.